Hallo und herzlich willkommen. Wir reden heute über ein Platinum Games Spiel. Mit mir dabei der Maurice, hallo.
Hallo Andreas, hallo liebe Hörer.
Genau, und wie unsere Hörer wissen, wir lieben ja Platinum Games, zumindest einen Teil ihrer Spiele. Wir haben eben in der Vorbesprechung noch leider feststellen müssen, dass dich Wonderful 101 nicht so angesprochen hat und mir sagt das Gameplay auch nicht zu. Aber das soll ja jetzt nicht das Thema dieses Podcasts sein, denn wie schon angekündigt, reden wir über das Korra-Spiel zur Serie, beziehungsweise...
Spiel, by the way, was bitte? Was ich weniger doll finde.
Ja. Wollen wir mal ergründen, warum?
Gerne. Also ich nenne das so das Unholy Trinity mittlerweile. Also Wonderful 101, Anarchy Reigns und das hier. Das sind so die Titel von Platinum Games. Die sind alle eigentlich hochgepolished, aber irgendwas stimmt mit den Spielen nicht. Und wir sollten, glaube ich, storytechnisch anfangen, denn das Ding ist, wenn ich das richtig verstanden habe, zwischen Staffel 2 und 3 angesiedelt. Kann das sein?
Das ist richtig, genau. Also man muss jetzt natürlich ein klein bisschen spoilern, um das dann ein bisschen in den Kontext zu bringen, aber am Ende von Staffel 2 oder im Verlaufe der Staffel 2 geht es darum, dass Portale geöffnet werden und die Wesen, die normalerweise unsichtbar für die Menschen sind, weil sie in einer spirituellen Ebene, sag ich mal, leben und existieren, kommen auf einmal auch in die Welt rein, wo wir Menschen uns bewegen, und auf einmal verschmelzen so diese beiden Welten miteinander. Und deswegen passieren sehr, sehr seltsame Dinge in der Serie wie auch im Spiel.
Thinking with Portals, würde ich mal behaupten. Ja, sehen die Monster in der Serie auch so uninspiriert aus wie im Spiel, die da auftauchen, oder?
Es gibt deutlich mehr als im Spiel. Ich finde, im Spiel gibt es nur relativ wenige und auch nur diese böse Variante, weil es gibt ja auch friedlebende und gute, sag ich mal, Wesen, und die können doch sehr fantasievoll gestaltet sein. Also da gibt es doch sehr zahlreiche, und es ist schade, aber das werden wir noch häufiger feststellen, dass es so wenig Abwechslung gibt jetzt zum Beispiel bei den Gegnerdesigns.
Ja, also was die Story angeht, ich habe weder Avatar noch Korra zu diesem Zeitpunkt gesehen. Und ich muss sagen, dass das Ding erklärt einem als Nicht-Zuschauer dieser Serie nicht besonders gut, was da abgelaufen ist. Aber es teased immer wieder so ein bisschen. Also wenn die Portale sich öffnen, dann sagt Korra, ich habe das auch schon mal geschlossen. Wieso ist das jetzt schon wieder auf? Wenn man in so eine Stadt reinkommt, die ein bisschen zerstört ist, dann sagt sie, ja, das habe ich angestellt. Und irgendwann erwähnt sie auch, dass er mal einen festen Freund hatte. Und man kann sich so ein leichtes Bild malen, wie es in dieser Welt abgegangen ist. Aber es fehlt im Großen und Ganzen leider der Kontext, was klar ist. Also ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich plötzlich das Korra-Universum verstehen werde. Aber das hatten wir schon mal vor ein paar Wochen besprochen gehabt. Also nicht im Podcast, sondern privat. Dass die Story generell eher flach ist, weil da gibt's so einen alten Mann, der immer wieder mal auftaucht und wird dann am Ende besiegt. Und das ist irgendwie alles.
Das ist richtig. Also die Story, die jetzt da im Spiel abläuft, die ist jetzt nicht wirklich groß. Da kann man eigentlich nicht wirklich viel drüber reden, weil es ist genauso, wie du gesagt hast. Es tritt auf einmal ein neuer böser Gegenspieler auf den Plan, von dem vorher jemand etwas gehört hat und danach auch nie wieder die Rede sein wird. Er ist einfach da und sagt, haha, ich bin ein alter Bösewicht und ich bin zurückgekommen und habe ganz viel Macht gesammelt und ich mache jetzt alles platt, und dann besiegst du ihn und dann ist alles wieder gut. Und die anderen Dinge, wo dann natürlich Leute, die Serie und den Hintergrund nicht kennen, dann total im Dunkeln gelassen werden, wenn dann solche Kommentare kommen, wie von wegen, was du eben gesagt hattest, dass sie dann auch mal einen Freund hat oder eine Beziehung war und sowas. Solche Dinge, die kurz angerissen werden, die man dann aber überhaupt in keinen Kontext bringen kann. Das sind natürlich dann die Punkte, wo man dann wirklich die Serie dann auch kennen muss, um zu wissen, was damit gemeint ist. Oder auch wenn man durch die Stadt läuft, die dann ja zu diesem Zeitpunkt dann überwuchert ist von seltsamen Ranken, wo man dann überhaupt keine Ahnung hat, warum überhaupt das so ist, denn das ist nicht von vornherein so in der Stadt. Das passiert nämlich erst im Verlaufe der zweiten Staffel.
Ja, aber das ist halt das Schöne, dass man sich das denken kann, dass man, wenn man dann die Serie nachholt, das verstehen könnte. Mhm. Weil dass sehr offensichtlich ist, dass sie sich die Serie angeschaut haben, ja. Denn nicht nur die Story nimmt einige Anleihen von der Serie, auch die Animation und so weiter. Haben wir richtige Sequenzen, die, glaube ich, 1:1 aus der Serie einfach übernommen sind drin. Und B ist das Art-Design vom Cell-Shading-Look halt auch sehr inspiriert. Also ich vermute mal, dass der neue Gegenspieler, der halt für dieses Spiel eigens entworfen wurde, trotzdem vom Look her sehr gut in das Universum reinpasst. Ich fand zumindest, dass er da nicht irgendwie heraussticht, sondern dass er sich da gut eingefügt hat in die Gegnerparade, die das Spiel einem präsentiert hat.
Ja, der passt auf jeden Fall rein. Und die anderen Gegner, die man bekämpft, kennt man auch aus der Serie. Also diese Chi-Blocker, die mit schnellen Schlägen und Tritten dann gezielt die Punkte angreifen, dass dann ein Bändiger eben seine Kräfte nicht mehr nutzen kann. Die gibt es in der Serie, wie auch die, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie diese Mafia-Organisation da heißt. Die gibt es auf jeden Fall auch in der Serie.
Ist das schon mal passiert, dass sie ihre Kräfte verliert? Das ist by the way so Metroidvania, wenn man so will. Am Anfang verliert man all seine Kräfte.
Ja, genau. Aber das ist auch in der Serie so, dass es einen Moment gibt in der ersten Staffel, wo zwischenzeitlich mal sämtliche Kräfte weg sind. Sowieso, also es fängt damit an, dass ja Korra eigentlich ein Naturtalent ist. Sie beherrscht mehr oder weniger fast schon sofort Erde, Feuer und Wasser, hat aber super viele Schwierigkeiten, das mit dem Luftbändigen hinzubekommen, und dann verliert sie zwischenzeitlich nochmal wieder alles und muss sich dann wieder alles aufbauen. Also Korra wird in der Serie häufig kaputt gemacht und muss wieder neu aufstehen.
Ich sehe schon, The Last Airbender, und dann kann der nächste Avatar gar nicht in die Luftbändigen.
Ja,
genial. Okay, ja.
Aber da man es ja im Spiel einsetzen kann, dürfte dir ja dann auch klar sein, dass sie es innerhalb der ersten zwei Staffeln lernt.
Ja, sie hat das schnell raus.
Ja, hat ja einen guten Lehrmeister, Nachfahren vom guten Aang, den wir ja aus der Avatar-Serie kennen.
Ja, der wird leider gar nicht erwähnt, glaube ich. Aber gut.
Nee, die ganzen Charaktere sowieso von Korra kommen eigentlich nicht wirklich vor. Also es gibt als Charakter nur Korra und
Nee, es gibt so ein schwebendes Mädel, was einem immer wieder auf telepathische Art und Weise mitteilt, dass man irgendwas tun soll.
Ja, sie kommt mal so kurz vorbeigeflogen und sagt so, hey, mach doch mal das und das und das. Aber das war es dann auch. Und in diesem Minispiel, in dem Pro-Bending-Minispiel, sieht man ja zumindestens die beiden Kollegen vom Team Korra, nennen wir es jetzt mal einfach so, die aber nur in diesem Minispiel eigentlich auftauchen, sonst so im eigentlichen Verlauf des Spiels gar nicht.
Wer sind die schon?
In der Spiel, Serie sind die wichtig, im Spiel.
Ich wollte gerade sagen, im Spiel sind die irrelevant.
Ja.
Das ist auch so ein Ding, wo das Spiel mich völlig überrascht hat. Am Anfang geht es los mit diesem Pro-Bending-Tournament. Und ich war völlig überfragt, was da jetzt überhaupt abgeht. Ich dachte, das ist, ich habe mir vorgestellt, dass Korra genau wie Avatar, also Last Airbender, so eine Weltreise darstellt. Aber es muss ja dann irgendwie ein zentrales Hub geben, wo die immer wieder zu diesem Turnier zurückkehrt. Weil das ja so scheint, wie du schon gesagt hast, dass sie da wirklich Teammitglieder hat, mit denen sie dann das immer wieder macht, anscheinend
also
in der Serie.
Die erste Staffel ist tatsächlich überhaupt keine Reise. Die erste Staffel von Korra dreht sich eigentlich nur um diese eine große Stadt, die erbaut wurde nach dem großen Krieg, sag ich mal, in der ersten Avatar-Serie gibt's dann eine Stadt, wo sich alle Nationen treffen und dann zusammen eine große Stadt aufbauen, wo alle dann gleich sein sollen und da im Frieden leben und kulturelles wie auch technischer Fortschritt da extrem krass voranschreitet und deswegen dann auch ein technologischer Sprung stattgefunden hat, welcher ja vielen Fans dann nicht so gut gefallen hat. Ich aber fand das eigentlich ganz cool.
Ja, man kämpft mittendrin auch mal gegen Max und so weiter.
Genau. Aber so kommt es dann auch zustande, dass dann diese Pro-Bending-Matches, die dann da stattfinden, da man ja in der ersten Staffel nur in der Stadt unterwegs ist, kann man das dann immer wieder einfließen lassen. Und darüber lernt sie dann ja auch ihre beiden Begleiter dann kennen, hier Bolin und Marco. Wobei Marco hier der Feuerbändiger ist dann der erwähnte Freund, beziehungsweise mit ihm war sie dann in einer Beziehung.
Okay, das wird im Spiel nicht angesprochen, by the way. Ich weiß nicht, ob die Namen der Mitglieder erwähnt werden, aber ich habe das nicht herauslesen können, dass das mal passiert ist zwischen denen.
Nee, also tatsächlich sind ja die anderen Charaktere nicht wirklich großartig präsent. Also man muss wirklich sagen, das Spiel konzentriert sich darauf, dass man als Cora rumläuft und dann die eben erwähnten Gegner bekämpft und dann einen Gegenspieler hat. Und so von dem eigentlichen Charakterumfeld, was es da noch gibt, kriegt man eigentlich so gut wie gar nichts mit in dem Spiel.
Ja, ja, also wer sich das jetzt anhört, wird sagen, oh, wieso habt ihr das euch auch gekauft? Das war ein Download-Titel für 15 Euro, weil, damit wir das auch mal erwähnt haben. Und es steht halt Platinum Games drauf. Deswegen habe ich auch zugeschlagen, als Nicht-Korra-Zuschauer. Und ja, wenn's die Story nicht bringt und oder man sie halt nicht versteht im Fall von einem Bayonetta 1 oder so, dann muss es halt das Gameplay bringen. Und da liefert Platinum Games ja normalerweise. Aber auch hier zeigt das Spielprinzip leider Gottes ein paar Schwächen, weil es im Endeffekt zu einfach ist, sage ich mal. Also da ist sehr wenig Taktik drin. Im Endeffekt macht man immer wieder dasselbe. Es ist ein Platinum Games typisches Beat'em Up. Das heißt, man läuft rum in Schlauchlevels und prügelt Gegnerwellen durch und durch. Und erlernt dann, wie gesagt, weil man am Anfang die Fähigkeiten verloren hat, nach und nach seine Fähigkeiten wieder. Die hatte man allerdings auch nach der Hälfte der Level schon wieder zusammen. Ich glaube, es sind 12 Level oder 8. Ich weiß nicht mehr genau.
Ich weiß nicht mehr, wie viele Level es gab, weil zwischendurch gibt's ja auch dann dieses Minispiel, wo man wie nennt man das? Das hat auch so einen bestimmten Namen, wenn man auf irgendeinem Gefährt durch so ein Schlauchlevel geht, wo man ab und zu die Schienen wechselt.
Ja, die man dann auch nochmal einzeln anwählen kann im Level Select Screen.
Aber für diese Art von Spiel gibt's auch eigentlich bestimmt irgendwie auch noch einen Namen. Ich komme nicht gerade drauf.
Ja, ja. Ich weiß nicht, kommt das Tier auch in der Serie vor? Also die schienen sehr vertraut mit ihm zu sein.
Ja, natürlich, okay. Natürlich.
Weil du seinen Namen gerade nicht genannt hast, deswegen dachte ich, oh, ist das neu?
Nein. Also es ist so in der Serie, dass eigentlich bei jedem Avatar dann auch immer ein vertrauten Tier, sag ich mal, da ist. Bei Aang war es ja der fliegende Bison. Und die Sache ist, eigentlich hat jeder Avatar dann, je nachdem aus welchem kulturellen Kreis natürlich dann entsprechend der Avatar kommt, dann auch noch einen tierischen Gefährten. Dann vor Aang war es ja ein Feuerbändiger und dann war natürlich ein Drache dann als Begleiter und so weiter. Und so zieht sich das dann halt durch.
Okay. Ja, und in bester Beat'em-up-Manier muss man sich dann halt gegen Gegner prügeln. Und weil man dieses Elemente-Gimmick drinne hat, gibt's natürlich ein paar Gegner, die gegen dieses eine Element schwächer sind als gegen das andere. Hast du da einen Unterschied gemerkt? Weißt du, ich hab Feuerbändiger mit Feuerplatt gemacht teilweise. Also das war mir Hauptsache, ich krieg das Level, weil man kann alle Elemente auch 10 Stufen leveln. Mir war das egal, ich wollte gerade das eine Element leveln, dann habe ich halt auch mal mit Windkraft gegen den Windbändiger gekämpft. Und es hat irgendwie trotzdem noch geklappt.
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich nicht wirklich darauf geachtet hätte, das taktisch einzusetzen. Also ich wollte einfach nur die Dinger hochleveln, weil du hast ja gesagt, man kann die bis auf Level 10 hochpumpen. Und das habe ich auch gemacht, hat tatsächlich 2 Durchgänge gebraucht, bis ich alles dann auf 10 hatte. Habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Vielleicht auch, weil eine Trophy gewunken hat, aber auch, weil ich das Kämpfen jetzt gar nicht so schlecht fand. Das hat schon Spaß gemacht. Wobei, gerade wenn man das Luftbändigen auf 10 hat, ist man, finde ich, irgendwie overpowered durch die ganzen Wirbelstürme, die man dann entstehen lässt. Kann man die Areale einfach nur noch leer fegen von Gegnern. Aber auch die anderen Fähigkeiten haben doch immer wieder ganz nette Aktionen. Das ist schön anzusehen, was dann da passiert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man das jetzt irgendwie taktisch einsetzen muss. Also man kann einfach gucken, was für die Situation vielleicht gerade passt. Denn man merkt schon ein Unterschied in der Reichweite, also mit dem Wasserbändigen kommt man sehr weit, also ein Gegner, der irgendwo erhöht steht, wo ich nicht so gut rankomme, den kann ich gut mit Wasser behaken, stehen Gegner nah an mir dran, kann ich mit Feuer sehr schnell auf ihn einprügeln oder mit Erde bin ich vielleicht ein bisschen langsamer, mache aber ein bisschen mehr Schaden. Ist vielleicht eher so ein Ding, dass ich gucke, wie sind die Gegner positioniert, als wirklich, was ist das für ein Gegner, was ich da am besten nutzen kann, aber ein wesentlicher Punkt im Kampfsystem ist ja noch das Kontern.
Ja, da werde ich nachher noch eine lustige Geschichte zu erzählen. das wird einem auch sehr früh beigebracht. Und das Coole ist, Platinum Games typisch kann man wirklich bei jedem Gegner kontern. Also wirklich bei jedem. Bei Standardgegnern bis zum letzten Endboss hin. Und dazu gehört dann die Geschichte später. Das ist der Wahnsinn, dass Platinum Games das so durchzieht und damit Erfolg hat, weil je stärker der Boss natürlich, desto sinnvoller ist es zu kontern. Denn mit normalen Angriffen, selbst wenn du die Elemente auf Stufe 10 gelevelt hast, machen praktisch kaum Schaden. Wenn man den Angriff kontert, dann sind die kurz gestunt und dann sind die richtig empfänglich für Angriffe. Und deswegen sollte man die machen. Nach einem Konter macht man auch noch eine coole Special-Animation, die auf den jeweiligen Gegner angepasst ist und, glaube ich, auch von Element zu Element variiert, was ziemlich cool ist. Und da merkt man schon wieder das typische Production Value von Platinum Games, dass sie da ordentlich Kohle reingebuttert haben, weil die Kämpfe sehen atemberaubend aus. Wenn gleich halt auch du, was du ja vorhin schon angesprochen hast, man irgendwann satt ist von den 3-4 Gegnertypen, die man dann dauerhaft bekämpft.
Ja, genau, das ist richtig. Aber das mit dem Kontern ist so eine Sache, die gerade auch bei den G-Blockern, da gibt's ja eine bestimmte Gegnerart, die gerne diese Fesseln wirft.
Ja.
Wie heißen die nochmal? Mit den beiden Kugeln dran, mit der Schnur in der Mitte, womit man Leute dann einfängt. Ich komme gerade nicht auf den Namen, ist aber auch egal. Auf jeden Fall, wenn die auf einen geschmissen werden, ist es sehr sinnvoll, die dann zu kontern, weil sonst ist man für einen Moment erstmal gefangen und kassiert dann noch einige Schläge.
Ich wusste gerade gar nicht, dass man die kontern kann, by the way. Man kann alles blocken, aber das sagt dir das Spiel natürlich nicht. Das musst du erstmal herausfinden, dass du selbst die Dinger blocken kannst. Ich habe es einfach mal abgeschossen, wenn sie auf mich zugeflogen kamen mit Wasser.
Ja, nee, also die kriegt man auf jeden Fall auch gekontert und ist auch sehr hilfreich, weil dann man den Gegner dann, sag ich mal, relativ einfach platt kriegt. Aber nun gut, die Sache ist einfach, dass das ein wirklich sehr, sehr wichtiges Feature ist. Und gerade wenn man auf den höheren Schwierigkeitsgraden unterwegs ist, denn es gibt da auch die Möglichkeit, entsprechend das hochzustellen. Und ich habe es mal versucht und es ist herausfordernd. So herausfordernd, dass ich gesagt habe, ich habe keinen Bock.
Ultimate Climax Mode.
Bayonetta lässt grüßen.
Ja. Ich hab's auch normal durchgespielt, das hat mir gereicht.
Hat mir ehrlich gesagt auch gereicht.
Es gibt auch einige freischaltbare Sachen. Neben Items, die man direkt im Spiel benutzen kann, wie 3 Health-Items kann man maximal tragen. Es gibt ein Item, was einen sofort wieder heilt, wenn man gestorben ist. Das heißt, man kann direkt an derselben Stelle weitermachen, ohne dass man in den Game Over Screen oder so gehen muss. Und dann gibt es Scroll, also was ist denn der deutsche Begriff dafür? Schriftrollen, die Angriffe verstärken können und neue Kombos lehren. Dann gibt es Items, die man ausrüsten kann, die einen bestimmten Attribut verstärken, aber dafür einen schwächen. Also sei es hier du hast deine Magie lädt sich schneller auf, aber dafür bist du anfälliger für Angriffe und da gibt es irgendwie zig Variationen von. Und dann gibt es auch ein paar Items, die, glaube ich, gar keinen Sinn machen und man kann halt nur 4 ausgerüstet haben gleichzeitig, weil man die aufs Steuerkreuz legt und das ist ziemlich cool, weil man sich halt wirklich nicht overpowern kann, es sei denn, man kauft diese 2, oder es sind 3, glaube ich. Womit man schneller ist, womit man schneller seine Kombos auslöst, womit man mehr Seelen sammelt oder was man da sammelt und womit, es gab noch irgendeins, was ich dann ausgerüstet habe, was sehr, sehr overpowered war. Und mit der Kombo bin ich durchs ganze Spiel gerannt und ich hatte nie Probleme, bis ich zum letzten Boss gekommen bin. ich fand das auf normal, denn mit dieser Ausrüstungsfolge zu einfach, tatsächlich.
Ja, man kann sich durch die Items einiges erleichtern und es gibt, das hast du bestimmt auch schon herausgefunden, wenn nicht, dann sage ich es dir jetzt, es gibt auch Items, die man ja über einen Code freischalten kann, da steht dann so von wegen, gebe den geheimen Code ein und die haben auf Promotion-Events zu dem Spiel, haben die hin und wieder mal diese Codes verraten und die kann man sich bei YouTube ganz einfach angucken. Da muss man eine bestimmte Tastenfolge eingeben und zack, wird das Item dann aktiviert.
Die findest du auch auf GameFAQs, weil ich wollte die Kostüme freischalten, die man nur über Code freischaltet. Und da habe ich natürlich gleich die Items mitgenommen, ja.
Ja, genau, da wollte ich nämlich gerade drauf überleiten. Es gibt auch noch ein paar andere Outfits von Korra.
Die aber nicht besonders spektakulär sind. Das ist irgendwie so ein grünes, so eine grüne Kapuze und einmal leider die, in ihrer Super-Avatar-Form, so Super Saiyajin-mäßig.
Da ist es auch irgendwie schade, dass dann das Spiel dann nach der zweiten Staffel angesiedelt ist, denn gerade auch in Staffel 3 und 4 kriegt ja Korra dann auch in der Serie nochmal einige andere Outfits. Wäre eigentlich cool gewesen, hätte man die dann direkt auch noch mit einfließen lassen, weil da wären noch ein paar schöne dabei gewesen. Ja, aber okay, man hat dann halt ein paar alternative Outfits, die aber tatsächlich nicht so erwähnenswert sind.
Schade ist, wenn man Bayonetta auf der Wii U gespielt hat,
ja,
wo die ganzen geilen Nintendo-Kostüme bei sind.
Ich hatte echt bei den Outfits so ein bisschen mehr erwartet und hätte mir auch gewünscht, dass man da vielleicht auch sich einfach nochmal selbst was ausdenkt. Man hat dann einfach geguckt, was könnten wir denn jetzt so aus der Serie nehmen, hatte sie vielleicht mal was anderes an oder sah sie mal ein bisschen anders aus, aber man hätte doch da vielleicht nochmal ein bisschen eigene Kreativität reinbringen können und bei solchen alternativen Outfits hätte man auch einfach mal sagen können, ja, dann bedienen wir uns vielleicht einfach notfalls bei Anarchy Reigns oder bei, keine Ahnung, Bayonetta und machen davon irgendwie Outfits rein. Warum nicht?
Ja, das wäre so super gewesen. Das wäre super Fanservice. Stattdessen gibt es dieses typische Beat'em-up-Kostüm, wo das Standardkostüm ist, aber irgendeine Kleinigkeit wurde geändert. Und die musst du mit der Lupe suchen. Da steht ein neues Kostüm freigeschaltet. Du guckst es dir an, das ist ja exakt dasselbe. Bis du merkst, hier an der Armpartie ist es ein bisschen wuscheliger.
Ja, das hätten auch. Sie wenigstens vielleicht noch jetzt aus der vierten Staffel so den neuen Haarschnitt von Korra genommen oder so, aber nee.
Oh, sie hat einen neuen Haarschnitt. Es ist ein Bayonetta-Kurzhaarschnitt, oder?
Ja. Es wird der Bayonetta-Weg gegangen. Kurzhaarschnitte sind im Moment in Mode. Also.
Das ist wahrscheinlich so der Deal gewesen. Wir machen das Korra-Spiel, ihr gebt ihr den Bayonetta-Haarschnitt.
Genau.
Der Platinum-Game-Stil.
Ja.
Ja, also man kämpft dann halt, wie gesagt, auch gegen die Roboter, die ziemlich gewaltig sind, aber wo es dann auch auf Dauer nervt, dass sie immer wieder auftauchen. Das erste Mal denkt man sich noch, ah, geil, so ein richtig dicker Endboss, und dann kommt der ein Level später schon wieder, und dann sagst du dir, okay, und dann kommt der ein Level später schon wieder, aber dann sogar dreifach, weil du auf diesem reitenden Tier gegen die Dinger kämpfst, und das dauert einfach ewig, und du sagst dir, okay, langsam ist auch gut. Und dann bist du in dieser Schattenwelt, und dann kommen schon wieder riesige Gegner, so riesige Schattenwesen, die mich auch erstmal platt gemacht haben, trotz meiner tollen Items, weil die den Bildschirm leider Gottes immer wieder verdeckt haben und ich nicht wusste, wo ich stehe. Ist dir das auch hin und wieder passiert?
Naja gut, die Kamera generell war hin und wieder mal ein bisschen problematisch, sagen wir es einfach mal so. Ich hatte oftmals das Problem, dass ich so ins Leere gehauen hatte, beziehungsweise halt der Gegner da stand, wo dann die Kamera einfach ungünstig stand, dass ich den nicht richtig erkennen konnte.
Aber im Gegensatz zu Metal Gear Rising wird ja am Anfang schon erklärt, dass es einen Anvisierknopf gibt. Danke,
okay. Platinum Games. Das stimmt, das ist aber auch wirklich wichtig, dass hier einem das mal direkt beigebracht wird.
Oh. Und es gibt Jump'n'Run-Passagen. Und die fand ich auch nicht so doll, weil Korra einen sehr gegimmten Sprung hat, sage ich mal. Sie kann sehr hoch springen, sie hat auch einen Doppelsprung, den Jump'n'Run-typischen, aber irgendwie kann sie nicht besonders weit springen. Und generell fühlt es sich sehr unpräzise an. Ich weiß nicht, ob es an der 360-Version liegt, du hast es auf der PS4 gespielt. Also es ist für alte und neue Konsolen erschienen und wer nur auf dem PC spielt, dafür gibt es auch eine Version. Und ich muss sagen, ich bin hin und wieder daneben gesprungen in den etwas engeren Jump'n'Run-Passagen, wo die Plattformen halt schmaler waren. Und das war nicht so cool. Aber es war nicht sehr frustig, weil es sehr gute Checkpoints gibt auf normal. Dennoch ist es schade, dass halt dieses Spiel ausgerechnet, was halt von Platinum Games kommt, nicht so eine präzise Steuerung hat. Weil halt eine Woche danach, glaube ich, Bayonetta 2 rauskam. Und das schon wieder den Boden damit aufgewischt hat, wie saupräzise die Steuerung da ist.
Mhm.
Und ich finde das ein bisschen schade. Man hat hier und da das Gefühl, was auch das Level-Design generell angeht, das wirkt sehr uninspiriert, dass das B-Team von Platinum Games dran saß. Das soll in diesem Fall gar nicht mal was Schlechtes bedeuten. Es ist immer noch ein wirklich gutes Beat'em-up. Aber man merkt schon, dass da nicht ganz die Finesse eines Hideki Kamiya zum Beispiel hintersteckt.
Ja, die Steuerung ist mir gerade da sauer aufgestoßen, wie du sagtest, mit dem Jump'n'Run, es gibt in der Stadt eine Passage, wo man dann so auf einer 2D-Ebene, also wo man nur nach links und rechts laufen kann, auf so Holzplanken, und dann wollte ich an eine Kiste dran, die irgendwie rechts oben versteckt war, und dann musste man über so kleine Balken springen, und da bin ich jedes Mal runtergefallen, weil ich das einfach mit den Springen nicht hinbekommen habe, weil das wirklich, da hat man wirklich gemerkt, wie unpräzise das ist.
Das war direkt nach dem Roboterkampf, nach dem ersten.
Ja, ja, genau.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß exakt die Stelle, die du meinst. Und ihr müsst euch vorstellen, die stehen so im Dreieck nach oben. Also zwei übereinander und dann dazwischen nochmal eine, die ein bisschen weiter rechts steht. Und da präzise zu springen, ist gar nicht so einfach. Nee. Ich bin da auch ein, zweimal gestorben, muss ich gestehen.
Das war echt so ein Punkt, wo ich mir dachte so, oh bitte, das muss doch irgendjemand aufgefallen sein, dass das nicht funktioniert mit dem Sprungsystem. Aber ja, das muss ich echt sagen. Zum Glück kommt das nicht so häufig vor, dass man diese präzisen Sprünge braucht. Und es war zum Glück auch nur für ein optionales Item. Also man hätte es auch ignorieren können, aber ich wollte halt diese blöde Kiste aufmachen.
Ich habe tatsächlich auch Level später nochmal wieder besucht, weil es da Kisten gab, die hinter Elementtoren versteckt waren. Einfach um zu gucken, was ich da noch bekomme. Und ich glaube, eines habe ich immer noch nicht freigeschaltet, weil es gibt irgendwie eine Anzahl von 30 oder so einzigartigen Items, die man gewinnen kann. Und eines davon, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es sind, aber ich weiß, dass mir eines noch fehlt, was ich immer noch nicht freigeschaltet habe, leider.
Ja, es gibt so Collectibles, das sind Gegenstände aus der Serie. Aber nicht nur aus Korra, da waren auch Gegenstände bei, die man aus der Avatar-Serie mit Aang noch kennt.
So eine Plüschfigur von diesem fliegenden Tier, was Aang hatte.
Zum Beispiel. Und davon, ich weiß gar nicht mehr die Gesamtzahl, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich sie alle komplett hatte. Aber um alle zu kriegen, muss man die Levels mehrmals spielen. Und was du eben beschrieben hast, die ersten Level haben dann diese Elementtore, und ganz zu Anfang startest du jetzt ja erstmal ohne, dass du eine besondere Fähigkeit hast, und dann kriegst du, glaube ich, das erste ist das Wasserbändigen. Ich weiß gar nicht, was danach kommt, aber wenn du dann alle vier hast, musst du dann eigentlich nochmal von vorne anfangen, wenn du dann hinter jeder dieser Elementtore dann nochmal gucken möchtest, was war denn eigentlich dahinter versteckt.
Ja, und es ist bestimmt auch, wie gut das Item letzten Endes ist, denn dafür bekommt man natürlich auch so Punkte, die man zum Aufleveln benutzen kann. Und je stärker man auf die Truhe einrischt, desto einen besseren Wert hat es, was ich auch eine sehr coole Mechanik fand.
Es erinnerte mich so ein klein bisschen, bei Devil May Cry gab's doch solche Statuen oder Schreine oder was auch immer, wo man so einprügeln musste und eine möglichst hohe Kombo machen musste, damit das Ding kaputt ging oder aufging.
Ja, ja. Ja, die gibt es bei Devil May Cry.
Genau, und das, finde ich, erinnert so ein klein bisschen jetzt auch an The Legend of Korra, diese Mechanik mit den Truhen tatsächlich.
Ja, ich würde mich nicht wundern, wenn auch ein Part vom Devil May Cry Team vom Original mit drin ist noch.
Naja, ich meine, Bayonetta ist ja ganz klar so aus der Riegel Devil May Cry rausgekommen. Und
ja, es ist ja auch wieder von Hideki Kamiya, der genau. Devil May Cry erfunden hatte. Und es wundert mich nicht, dass das alles Anleihen hat, beziehungsweise sehr gut geklaut ist.
Nee, also man merkt, wo die Wurzeln sind, wo das Ganze herkommt, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist ja, finde ich ja ganz nett, solche Verweise wieder drin zu haben.
Ja, wenn ihr das hört, dann haben wir den Bayonetta-Podcast noch nicht aufgenommen, aber diese Folge erscheint nach dem Bayonetta 2-Podcast. Es ist sehr verwirrend für uns, wie wir darüber sprechen. Aber gut.
Das stimmt natürlich. Man muss dazu sagen, diese Folge wird doch sehr früh vorproduziert, aber wir haben gerade Zeit und wir haben es noch, ja, bei dir ist die Erinnerung, glaube ich, noch ein bisschen frischer sogar, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Also das eine Level, was ich da noch gespielt habe, dann komme ich jetzt mal zu meiner kleinen Geschichte. Ich war beim letzten Endboss, ich habe es eine Woche nach dir gekauft erst. Ich war dann beim letzten Endboss und du hast mir gesagt, boah, ich habe den sau einfach platt gemacht, ey, viel zu einfach. Und ich krieg den nicht platt, ungelogen, ich krieg den einfach nicht platt. Und dann habe ich dich bei der nächsten Aufnahme gefragt, wie zur Hölle hast du das so einfach gefunden? Und dann hast du mir gesagt, man kann ihn kontern. Und da habe ich gesagt, wirklich, du kannst den letzten blöden Endboss kontern. Was zur Hölle gefällt in dem Games? Und dann ist er wirklich sehr einfach, ja, wenn man das weiß.
Ja.
Ich habe es mir am Anfang schon gedacht, weil er ja auch so rot leuchtet. Und wenn die Gegner rot leuchten, das ist so das Zeichen, okay, jetzt kannst du kontern. Aber ich habe das Timing irgendwie immer versaut. Deswegen dachte ich, das geht nicht. Und dann einen Versuch später habe ich ihn auch geknackt, wobei es trotzdem immer noch ziemlich lange dauert. Also das ist auch einfach dann plötzlich, aber er teleportiert sich andauernd weg. Er macht immer so eine super Attacke, wo er dann am Himmel fliegt und dann musst du warten und warten und warten. Und der Kampf kann ewig lange dauern. Also 10 Minuten wahrscheinlich für die 3 Energieleisten, die er hat. Und das hätte nicht so lang sein müssen, weil man im Endeffekt wirklich immer nur dasselbe macht. Also der bekommt zwar pro Phase 1-2 Attacken dazu, aber die dauern meistens dann von der Animation noch länger und man sitzt noch länger am Warten.
Nee, da gebe ich dir absolut recht. Also der Kampf ist nicht schwer, wenn man das mit dem Kontern hingekriegt hat, wenn man einigermaßen das Timing verinnerlicht hat, aber die Sache ist, es ist einfach, es dauert lange, es ist mühselig, es ist schon fast eigentlich Arbeit und das sollte es nicht sein. Man hätte da wirklich sagen müssen, okay, machen wir vielleicht die Lebensbalken ein bisschen kleiner oder lassen einen weg. Wäre das denn so schlimm gewesen? Ich denke nicht.
Ja, hätte dem Spiel nicht geschadet.
Ja.
Und wir hatten vorhin die Animation angesprochen, da habe ich ganz vergessen. Das hat das mir nämlich auch bestätigt, dass die Zeichentricksequenzen von überraschend schlechter Qualität sind. Also sowohl in der 360-Fassung als scheinbar auch in der PS4-Fassung.
Ja, die Auflösung ist irgendwie sehr niedrig. Also ich meine, ich bin jetzt ja, das ist so krass gewesen, so für mich als Fan der Serie, der Sprung von der Ahn-Serie jetzt zu Korra zu gehen, vor allen Dingen, wo dann jetzt auch die Serie dann auch auf Blu-ray rausgekommen ist und du legst die dann ins Laufwerk und denkst dir, wow, hat das nochmal eine Schippe oben drauf gelegt, was so die technische Seite angeht. Und dann hast du die Zwischensequenzen in dem Spiel, wo du denkst so, oh, okay, low-res.
Ja, das ist so komisch. Also der Download ist schon nicht allzu groß, finde ich, für ein Downloadspiel. Irgendwie 2, noch was Gigabyte, meine ich, waren das. Und dann wäre da eigentlich noch Platz gewesen, finde ich, für etwas höher aufgelöste animierte Sequenzen, weil das sind ja wirklich nicht viele. Also am Anfang gibt's vielleicht 1, 2, dann jedes Mal, wenn sie eine Fähigkeit wieder zurückerlernt und am Ende nochmal eine große. Und ich finde, da hätte man schon höher aufgelöstes Material verwenden können, weil das halt auf dem großen Fernseher sehr unscharf aussieht. Und dann switcht das Spiel wieder zurück ins Gameplay und auf einmal ist das Bild wieder knackscharf.
Ja, und dieser Wechsel, das ist auch sehr, sehr seltsam. Also da hätte ich mir echt gewünscht, man hätte wirklich diese knackscharfe Auflösung, die man jetzt mittlerweile dann auch aus der Serie gewohnt ist.
Ja,
etwas, ich weiß nicht, finde ich schade.
Was dich gefreut haben dürfte, weil du es, glaube ich, auf Englisch schaust, es hat die englischen Originalsprecher drin, soweit ich weiß.
Mhm.
Ein bisschen ärgerlich ist, dass es keine deutsche Synchro gibt, weil bis Staffel 2 wurde die Serie synchronisiert. Ich weiß nicht, wo sie mit der dritten bleiben. Verdammt, macht endlich mal hin. Ich will die Serie auch gucken. Und ja, es fehlt leider Gottes eine deutsche Tonspur. Das ist ein bisschen schade.
Aber ich bezweifle auch, dass sie den Aufwand da betreiben werden, das synchronisieren. Denn das kostet Geld und so viel Geld können die damit eigentlich nicht machen, dass sie
Synchro... Ich glaube schon. Also sonst wäre das nicht auf so vielen Plattformen erschienen. Weil die wissen, dass Korra Fans hat. Und ich denke schon, dass sich das gut gemacht hat als Download-Titel. Weshalb ich es schade finde, ist, weil Korra im Englischen scheinbar eine sehr, sehr tiefe Stimme hat. Ich dachte erst, es wäre ein Mann, der ein bisschen weiblich spricht. Aber nein, es war tatsächlich Korra. hat mich...
Ich meine, man muss ja mal diese Unterschiede sehen, also zu Ahn früher und jetzt zu Korra. Korra ist sehr maskulin.
Oh, ja. Ja, wenn man drüber nachdenkt.
Also ja. Da darf die Stimme ruhig, ne, das auch ausstrahlen, dass da ein ganz anderer Charakter hier im Mittelpunkt steht.
Ja, es war halt sehr ungewohnt, weil ich kenne halt Trailer von Nickelodeon und so, weißt du, wo ich die deutsche Stimme höre. Und dann hörst du diese ganz tiefe, männliche Stimme von Korra und bist erstmal verwirrt für den ersten Augenblick. Ja, Soundtrack sticht leider überhaupt nicht heraus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das Original Stücke aus der Serie genommen hat. Wenn ja, dann ist der ganz schön flach, so von der Auswahl. Aber ich hoffe nicht, dass das in dem der Fall ist, weil da ist wirklich nichts in Erinnerung geblieben.
Also sie haben auf jeden Fall das Original Opening und End-Theme drin. Sonst was dazwischen läuft, finde ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich glaube, da waren schon Auszüge drin, die mir auch aus der Serie bekannt vorkommen. Aber da fehlten irgendwie so ein bisschen Höhepunkte.
Ja,
also da ist die Serie definitiv deutlich besser, was den Soundtrack angeht.
Ja, so meinte ich das auch. Also es fehlt irgendwie so ein Highlight, was heraussticht. Wenn ich an Bayonetta denke, dann denke ich sofort an den Kampf gegen Jeanne am Anfang. Natürlich den finalen Bosskampf. Da habe ich die ganzen Stücke sofort wieder im Ohr, aber hier ist leider nichts in Erinnerung geblieben.
Also wenn ich daran denke, wie genial die das in der Serie gemacht haben, dass es wirklich auch für bestimmte Charaktere, wenn die auf einmal auf den Plan kommen, auch bestimmte Stücke gibt, dass du schon am Soundtrack hörst, so von wegen so, oh, jetzt kommt der und das ist die Stimmung dazu und es ist einfach so geil gewesen und das fehlt hier einfach.
Na gut, du hast ja auch keine Charaktere aus der Serie, die hier auftauchen.
Nicht wirklich.
Ja, ja. Alles in allem würde ich sagen, für 15 Euro ist das ein ganz solider Titel, aber ich war am Ende ein bisschen enttäuscht. Also Spielzeit geht in Ordnung, finde ich. 4-5 Stunden sitzt man schon dran. Aber es ist sehr monoton und irgendwie, obwohl das Bayonetta natürlich auch ist, wird das immer wieder aufgelockert durch halt so geile Sequenzen, die klitzekleiner Spoiler, man auf einem Tsunami surft oder was das sein soll, gegen diese blöden Reitpassagen, die man dann dreimal macht. Ja, ich weiß nicht, es fehlt irgendwie so dieses Platinum Games typische Verrückte. Und dann merkt man, dass Cora von den Amis stammt. Nein, ich will gar nicht die Serie runtermachen. Ich habe auch Bock drauf, Riesenbock sogar. Es fehlt einfach so dieser Bombast, für den Platinum Games bekannt ist. Da ist das, der letzte Boss wird so, tiest so ein bisschen an, ja, es geht schon in die Richtung, aber im Endeffekt kämpfst du da nur in so einer leeren Plattform gegen den Typen. Und der ist ein Kopf größer als du. Und da denkst du dir, ich habe in dem Spiel schon größere Gegner besiegt. Und es fehlt so halt diese Platinum Games Überraschung, dieses Verrückte.
Ich muss sagen, da würde ich mir wirklich wünschen, man würde jetzt nochmal hingehen und wirklich so etwas im Stile von Bayonetta dann aber in dem Legend of Korra Universum machen. Aber das bedeutet natürlich, finanzielle Mittel und jemand, der sagt dann so, bitte Platinum Games, macht das hier, ich drück euch das Geld in die Hand, aber ich weiß nicht, ob sich jetzt dafür jemand findet, das dann wirklich in so einem großen Maßstab aufzuziehen, aber es wäre schon geil. Und das Universum gibt's auf jeden Fall her, dass man da entsprechend was draus machen kann.
Activision geht dann zu Platinum Games. Helft uns, Platinum Games. Ihr seid unsere letzte Hoffnung, das gute Korra-Spiel zu machen. Weißt du, wie geil wäre es denn, wenn du, oder weißt du, die machen einfach ein Avatar-Spiel, wo du die komplette Welt hast, die sich schon wieder zeitlich geändert hat und du spielst einen neuen Avatar, der alles erlernen muss. Und das im Platinum-Games-Gewand. Also mit richtig verrückten Gegnern, die dann halt nach der Korra-Epoche entstanden sein könnten mit neuer Technologie und allem. Mhm. Und dann dürften sie einfach mal die Sau rauslassen, so Metal Gear Rising-Style, weißt du?
Die Sache ist, es gab so viele Avatare schon vor Ahn. Also ich meine, man sieht ja in einer Sequenz in der Serie dann auch mal, wie viele vorherige Leben es gab. Also man könnte zu so vielen Stellen der Geschichte springen und daraus auch was komplett Neues bauen. Man weiß ja ungefähr, wie das Ganze angefangen hat, jetzt auch durch Korra, wie der erste Avatar ausgesehen hat, wie das alles ausgelöst wurde. Und da kann man irgendwas spinnen, was dann irgendwo dann da angesiedelt ist. Also das bietet doch einiges an Potenzial.
Ja. Hätte ich Bock drauf. Hätte ich ganz ehrlich Bock drauf. Also ich finde das Universum faszinierend, sogar als jemand, der halt, wie gesagt, nicht in die Serie eingestiegen ist, noch nicht. Aber Bock hätte ich auf alle mal, dass da noch ein ordentliches Spiel zukommt. Denn, sagen wir es, wie es ist, es ist Standard. Es sticht nicht wirklich heraus. Es hat die Lizenz, die es ein bisschen, ja, hochheben soll auf der Skala. Aber letzten Endes liefert das, glaube ich, selbst für Serienfans nicht so viel Neues, dass man das uneingeschränkt empfehlen könnte. Ich würde sagen, wer die Serie mag und nichts gegen Beat'em'ups hat, die ein bisschen repetitiv sind, der kann gerne mal reinschauen, weil 15 Euro sind A, nicht die Welt und B, wenn man alles freischalten möchte, hat man seine zwei Durchgänge auch, die einen gut unterhalten werden.
Genau, es ist definitiv kein Highlight, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Es ist jetzt auch kein sehr langes Spiel, aber der Preis hält sich in Grenzen und wenn man weiß, was es ist, kann man das für sich dann abwägen. Also für mich als Fan der Serie und als jemand, der dann auch gerne hinguckt, wenn Platinum Games irgendwas macht, war es einfach auf meinem Zettel drauf und ich musste es direkt haben, war am Ende vielleicht dann auch ein bisschen enttäuscht, dass es eben, weil ich mir ein bisschen mehr versprochen hatte, muss ich ja ganz ehrlich sagen, aber es ist trotzdem noch ein solides Spiel. Das will ich schon sagen.
Ja, solide ist das richtige Wort.
Genau, und, wie unser, das erinnert mich so ein bisschen an Drive Club, so von wegen, man kann spielen, es funktioniert, es ist solide, aber ach ja.
Ja, Genre-Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe, um mal bestimmte Seiten zu zitieren.
Ach, diese Floskeln, immer wieder.
Ja, wir sind noch relativ unter Zeit, aber es ist halt auch ein relativ kurzer Download-Titel. Einfach mal, um das zeitlich festzusetzen, heute ist der 21. Dezember 2014. Und Andreas, nenne mir ein Spiel für das Outro, was du derzeit spielst.
Was ich derzeit spiele? Oh, da hast du jetzt aber was gesagt.
Dann hüpfe ich zuerst rein. Oder hast du was?
Aber darüber haben wir doch schon eigentlich häufig geredet. Ich habe heute Morgen nochmal einen neuen Charakter erstellt in Destiny tatsächlich.
Okay. Das war's.
Bam, bam, bam. Nein, ich habe ein bisschen gespielt. Aufgrund des DLCs und der neuen Ausrüstung ist ja natürlich sehr viel Farmen und Grinding angesagt. Und ich hatte gestern Abend noch ein bisschen mit Kollegen zusammen gespielt, denn alleine macht sowas keinen Spaß. Mit anderen zusammen kann man das auf jeden Fall ganz gut machen. Ich habe gestern auch ein bisschen The Crew gespielt. Ich bin endlich im Westen angekommen, in Los Angeles, an der Westküste. Ich habe es jetzt einmal von Osten nach Westen geschafft. Und es hat sehr, sehr lange gedauert.
War es die Reise wert? Ist es schön im sonnigen Kalifornien?
Also ich finde ja so, wenn man dann Richtung Westen fährt und wenn man dann auch um Las Vegas rum dann in den Wüstenregionen unterwegs ist und dann in den Norden, dann in Schneegebiete kommt und dann im Westen dann wiederum ankommt, das sind sehr schöne, sag ich mal, abwechslungsreiche Landschaften. Aber dadurch, dass man sich mitunter recht lange dann in einem Setting wieder auffällt, ödet es irgendwann wieder an und man möchte dann wieder woanders hin. Aber das ist ja das Schöne, die Welt ist groß genug und man kann ja mit einem Tastendruck, wenn man einmal da gewesen ist, schnell wieder woanders hinspringen. Das ist schon ganz nett.
Ja. Es ist leider ein Spiel, was mich nicht reizt. Nicht, weil es ein Ubisoft-Spiel ist, sondern schlicht und ergreifend, weil man always on sein muss. Und ich vermute, wenn man es auf Konsole spielt, heißt das, dass man auch Gold bzw. PS Plus haben muss.
Und ja, ich verstehe das auch nicht, warum. Ja gut, ich meine, klar, mit dem MMO-Aspekten und so.
Ja, aber die Story, da ist eine Singleplayer-Story drin. Wieso darf ich die nicht offline spielen? Wieso?
Ja, ich verstehe auch nicht, warum es da nicht eine Option gibt, dass man sagen kann, okay, ich möchte jetzt weiterspielen, aber halt offline. Und dann spielst du halt einfach. Du kannst ja jedes Rennen alleine machen und die Story einfach genießen.
Ja, weil so verliert das Spiel auch an Wert, sobald sie die Server abschalten. Klar, das wird jetzt noch ein paar Jahre dauern. Aber an dem Punkt, wo es passiert, hat das Spiel absolut keinen Wert mehr, weil du es nicht offline spielen kannst. Es wird dir sagen, kann keine Verbindung zum Server aufbauen. Und dann ist das Spiel, dann ist da nur noch Müll an Daten drauf. Wie schade ist das denn? Diese geile Spielwelt, die Designer gemacht haben. Und du kannst da dann in 5, 6 Jahren nicht mehr zugreifen drauf. Also ist es jetzt ein bisschen fortgegriffen. Ich vermute, das dauert schon ein bisschen länger, bis sie die Server abschalten. Aber irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, wo sie sagen, also wir haben jetzt so viele neue Online-Spiele, irgendwas muss ausgehen, The Crew ist jetzt schon uralt, machen wir die Server weg. Und dann kannst du das Spiel nie wieder einlegen, dann kannst du nicht in 10 Jahren der neuen Generation an Kindern zeigen, guck mal hier, so sah Amerika in The Crew aus. Das ist schade. Ich finde das wirklich schade, dass man das nicht offline spielen kann.
Es ist auch definitiv schade. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, denn wie gesagt, du brauchst ja die anderen Mitspieler nicht. Du kannst viele Missionen Koop machen, nicht alle. Es gibt ja sogar ein paar Missionen, die musst du alleine machen.
In einem MMO, Leute.
Es sind aber nur sehr wenige, aber trotzdem ist es irgendwie, es ist bescheuert.
Ja, aber hey, Türme haben es ins Spiel geschafft. Das ist das Wichtigste.
Aber da du das jetzt so erwähnt hast, möchtest du bestimmt über irgendein bestimmtes Spiel reden, oder? Sonst hättest du das auch nicht so in den Raum geworfen.
Ja, weil ich habe dieses Jahr auch ein großes Nachholjahr gehabt. Ich habe Ninja Gaiden nachgeholt, ich habe Heavenly Sword nachgeholt, ich habe das und dies nachgeholt. Und ich arbeite in Offenbach, also in der Nähe zu Offenbach. Das ist eine Straße weiter, praktisch. Und da gibt's einen Müller. Und ich wusste nicht, dass es da einen Müller gibt, aber ich bin da überraschenderweise zugestoßen. Und wer sich erinnert oder auf Twitter hin und wieder mal unterwegs ist, Müller verkauft konstant Tearaway für die PS Vita für 5 Euro. Fragt nicht wieso, nehmt es einfach mit, wenn ihr einen Müller habt in eurer Nähe und in der Games-Abteilung seid. Ich habe das gespielt. A, es ist, glaube ich, das schönste PS Vita-Spiel. Das hat sogar Gravity Rush in Sachen Optik nochmal übertrumpft. Es ist butterweich animiert, kein Kantenflimmern und diese Basteloptik, nenne ich das jetzt mal. Unfassbar, wie gut die ist. Ich bin leider noch nicht durch. Ich habe etwa ein Drittel geschafft, wenn man einer Komplettlösung glauben darf. Also ich gucke mir ja gerne an, wie viele Kapitel es gibt. Und ich bin jetzt im vierten von 12 oder 13, glaube ich. Und die Story ist sehr faszinierend. Also man taucht dann halt über die Kamera als Gesicht in der Sonne auf. Auf einmal erscheinen auch Monster und die Leute in dieser Welt setzen das natürlich irgendwie in Verbindung. Sind die Monster aufgetaucht wegen meinem Gesicht oder was zur Hölle geht in dieser Welt ab? Und dann spielt man halt diesen Briefträger oder Briefträgerin, die dann halt ja dem Spieler der Sonne einen Brief überliefern soll. Und ich bin echt gespannt, wie das ausgeht, weil ich habe schon von dem einen oder anderen gehört, dass das ein relativ finsteres Ende hat. Ich bin mal gespannt, wie dann letzten Endes das Ende aussieht und wie die Auflösung ist, ob es wirklich am Spieler liegt, dass da die Monster aufgetaucht sind oder nicht. Das ist ein sauschönes Jump'n'Run, was ich wirklich jedem Vita-Besitzer nur ans Herz legen kann. Und es ist ja auch, glaube ich, auf der E3, meine ich, war das, eine PS4-Version angekündigt worden, die noch ein bisschen erweitert ist. Wenn ihr keine Vita habt, wartet darauf und spielt es auf der PS4. Es lohnt sich wirklich. Es ist atemberaubend schön und spielt sich zudem auch noch toll.
Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ich wusste nicht, dass eine PS4-Version auch noch kommen soll.
Ja, weil vermutlich hat es sich nicht gut genug verkauft auf der Vita, auf der sich ja alles sonst so gut verkauft.
Ja, Vita generell hat, sag ich mal, hat sich einfach nicht so durchgesetzt.
Ja, aber ich hoffe, es hat ein bisschen die Verkäufe angekurbelt, die 100-Euro-Aktion letztens. Es würde mich sehr freuen, wenn Leute in den Genuss der Vita kommen würden, weil wir können es nicht oft genug sagen, das Ding hat gute Titel. Wenn ihr jetzt den Podcast hört, dann haben wir es schon gesagt, aber ja, Danganronpa, allein dafür, um das mal zu erleben, jeder Layton und Phoenix Wright-Fan, der muss das spielen.
Danganronpa ist super und mittlerweile kann man ja 1 und 2 sogar dann spielen und es ist ja davon auszugehen, dass dann die nachfolgenden Titel auch zu uns rüberkommen, denke ich mal.
Ja, das Spin-off und der angekündigte dritte Teil.
Ach, genau.
Wie ich da Bock drauf habe.
Ich auch. Also, ich hätte es am Anfang nie gedacht, dass mich so ein Spiel begeistern kann, aber du hast so lange auf mich eingeredet, bis ich es mir angeguckt habe und es hat mich ja in seinen Bann gezogen.
Ja, okay, also laut Wikipedia wurde das auf der Gamescom angekündigt und nicht auf der E3. Und es steht leider nicht da, wann es kommen soll. Das Tearaway Unfolded heißt es.
Ah,
und
okay.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das wirklich nur eine erweiterte Fassung von dem Vita-Spiel. Ja, okay. Das Spiel wird eine erweiterte Storyline und erweiterte Features haben, die dann auf den DualShock 4 angepasst sind. Also es ist wirklich nur die große Version dann von der Vita-Version. Aber es lohnt sich auch auf der Vita dazu zu schlagen, weil es ist für ein Vita-Spiel einfach atemberaubend schön. Also es ist so kreativ und liebevoll. Danke Media Molecule, dass ihr das rausgebracht habt. Es ist wirklich der Wahnsinn.
Schön. Dann haben wir doch zum Ende noch ein paar schöne Worte gefunden.
Ja, wollen wir noch über Filme sprechen? Ich habe nämlich auch ein paar Filme geguckt. Guardians of the Galaxy's Dorf. Punkt. Bis zum nächsten Mal.
Oh, nein. Ich finde den so gut.
Ich verstehe das nicht. Ich finde den so schlecht.
Oh. Wir haben uns letztens darüber unterhalten. Du findest eigentlich alles scheiße, was ich gut finde. Das ist so schlimm.
Gar nicht. Iron Man 3 finden wir beide super.
Ja, nee, ich meine jetzt bezogen auf Guardians of the Galaxy, dass du immer wieder Szenen gebracht hast und gesagt hast, so, die Szene war doof und da macht er was Doofes. Und ich denke mir so, ja, aber das war doch witzig und das war doch eigentlich cool.
Ja, wenn Avengers raus ist, dann sprechen wir nochmal über die Filme. Aber ich sag jetzt schon mal, ich war sehr, sehr... Also ich hatte ja, wer sich erinnert an den Phase 2 Part 1 Podcast, ich habe schon bei den Trailern gesagt, irgendwie reizt mich das überhaupt nicht. Das erinnert mich an Thor. Also dass das so überhaupt nichts mit Superhelden zu tun hat. Und so ist es leider Gottes auch gekommen. Der Film, ich finde, der passt irgendwie gar nicht in das Universum rein. Und ich werde dann später erklären, weshalb. Aber ich muss echt sagen, ich gucke lieber Thor noch ein drittes Mal, als dass ich mir Guardians of the Galaxy nochmal gebe, weil Thor fand ich langweilig, aber Guardians of the Galaxy fand ich wirklich schlecht. Und weshalb, oh Gott, da diskutieren wir dann demnächst drüber, weil Kai sitzt so in der Mitte, der hat gesagt, der fand ihn das erste Mal gut und beim zweiten Mal fand er ihn nicht mehr so gut. Ich bin mal gespannt, wie wir denn den Film auseinandernehmen werden. Und
also ich habe ihn schon zweimal gesehen und kommt auch bald das dritte Mal. Und
ja, ich meine nur, wie wir denn halt die Balance diesmal haben, dass einer das wirklich gut fand und einer wirklich schlecht und dann der Dritte in der Mitte sitzt. Das hatten wir, glaube ich, bei dem Marvel-Film auch noch nicht.
Nee, sonst waren wir doch in der Regel, gut, wie gesagt,
Kai
wie
eben sagt, das bei Thor 2 oder so oder Thor halt, aber ja. Da war das dann immer nur einer.
Ja.
Ach Gott, Leute. Ich freue mich auf den Podcast. Und der Age of Ultron Teaser-Trailer, ich würde schon sagen, dass das ein Trailer ist.
Würde auch sagen Trailer. Da sieht man schon so viel, also ja. Das ist ein Trailer.
Der macht Lust auf mehr. Also der sieht schon wieder nach dem aus, was ich eigentlich bei Marvel-Filmen erwarte. Nach dicker Action in New York City. Weil es immer New York City ist.
Und wo wir gerade schon bei dem Thema sind, komm, dann werfe ich auch noch was rein. Ich mag doch den Star Wars Teaser. Ich mag den Kugeldruiden und ich mag das tolle Lichtschwert mit seiner Parierstange. Ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, ich finde, es sieht cool aus. Basta.
Okay, dann mache ich mich hier noch unbeliebter. Den fand ich nämlich auch schrecklich. Aber nicht im Sinne von, was gezeigt wurde. Das war mir relativ egal. Also ich betrachte den, was den Inhalt angeht, sehr gleichgültig. Ich warte auf den finalen Film, weil das war wirklich nur ein Teaser. Da hast du ja wirklich nichts rausnehmen können, außer dass es Star Wars ist.
Nee,
aber,
das ist korrekt.
Ungelogen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich dachte, das wäre ein Fan-Trailer, weil der so billig aussieht, was die Effekte angeht, dass du dir denkst, das muss ein Fan gemacht haben, das sieht so schlecht aus. Du siehst richtig, das ist am Computer entstanden, da ist nichts real, bis auf die Leute, die da halt in der Wüste stehen, die zwei. Unfassbar, wie schlecht das aussieht. Und sowas wird einem 2014, wo Computereffekte fast ihr 30-Jähriges feiern, noch als gut verkauft. Also ich hoffe, dass das wirklich nur am Teaser liegt, dass sie irgendwas zeigen wollten für, es war irgendwie ein großes Event, wo das gezeigt wurde. Und ich hoffe wirklich, dass das nicht über die finale Qualität irgendwas aussagt, der Special Effects, weil die waren ungelogen.
Gerade was die Special Effects angeht, ist ja aber davon auszugehen, aufgrund dessen, dass es ja noch so lange dauert, bis der rauskommt, dass da noch einiges an Arbeit reinfließt.
Ja,
also da,
ja klar, aber das wundert mich dann halt, dass sie das schon so früh gezeigt haben. Also A, geht das Ding nur 1,5 Minuten oder so, dann steckt doch bitte auch in die 2-3 CG-Szenen noch ein bisschen Arbeit rein.
Ja, 1,5 Minuten, eine Minute davon ist nur eine Schwarzblende. Das ist immer so, kurzer Ausschnitt, schwarz. Kurzer Ausschnitt, schwarz. Und so weiter.
Und natürlich irgend so ein Palpatine-Abklatsch. Es ist jemand Dunkles erwacht.
Wer wird das wohl sein? Wir wissen es nicht.
Ja, wir wissen es wirklich nicht. Aber wir lassen uns überraschen gerne. Wie gesagt, ich sehe den, was den Inhalt angeht, ansonsten sehr gleichgültig. Ähnliches gilt auch für den Terminator und den Jurassic Park Trailer, den neuen. Die sehen alle irgendwie billig aus. ich weiß nicht wieso.
Ja,
der Terminator vor allem, der sah sehr billig aus.
Ich meine, bei Terminator erwarte ich jetzt nichts Großartiges. Ich meine, warten wir erstmal ab. Also im Moment ist es nicht für mich ein Qualitätsmerkmal, wenn es heißt, neuer Film mit Arnie.
Oder neuer Terminator-Film.
Ja. Warten wir erstmal ab. Bei Jurassic Park dachte ich mir nur so, okay, warum, wieso, nochmal neuer, okay.
Ja,
gucken
ey,
wir
haben jetzt noch einen vierten Park eröffnet.
Ja.
Vielleicht klappt's diesmal. Das
ich
ist mein, der Untertitel zu Jurassic Park 4. Vielleicht klappt's diesmal.
Ich muss ja zugeben, ein bisschen freue ich mich tatsächlich auf den Mad Max Film, weil ich einfach so das Setting mag, aber da habe ich jetzt auch erstmal keine allzu großen Erwartungen dran. Ich finde einfach nur, ich mag das Setting, von daher bin ich mal gespannt, was rauskommt.
Na, ich bin leider kein Freund von Endzeit. Also ich glaube, deswegen hat mir auch Fallout 3 letzten Endes nicht so viel Spaß gemacht, weil das einfach nicht mein Setting ist.
Ja, weil es mein Setting ist, liebe ich halt bis heute Rage.
Ja, ich kann das vollkommen verstehen. Aber da ist es wirklich das Setting, was mir nicht zusagt.
Ja.
Wobei der Trailer schon sehr spektakulär gemacht ist. Also ein Wirbelsturm, der alles in sich auffrisst. Das
ja,
ist
ja, das. Ich dachte mir in manchen Szenen, dann so ist das jetzt hier Fluch der Karibik 3 oder was?
Ja. Nee, ansonsten bin ich eigentlich im nächsten Kino ja nur auf Age of Ultron gespannt. Und wenn das passiert, ob Spider-Man auftaucht, weil Sony im Gespräch ist derzeit mit Marvel, was die Spider-Man-Lizenz angeht. Weil Amazing Spider-Man 1 und 2 nicht sich so gut an den Kassen gemacht haben. Und ja, vielleicht taucht Spider-Man im Marvel Cinematic Universe auf. Wie geil wäre.
Und wenn
wir.
Nicht Spider-Man, dann auf jeden Fall Spider-Schwein.
Der ist 20th Century Fox exklusiv, ja.
Schade.
Da müssen erstmal die Simpsons-Macher mit denen diskutieren.
Da muss ein Exklusivdeal her.
Aber erstmal wird um Spider-Man gekämpft. Ja gut, da würde ich mich riesig drüber freuen. Und vielleicht gibt... Wem gehört nochmal X-Men und Fantastic Four?
Weiß ich gerade
ja,
nicht.
Auch, auf jeden Fall, wem auch immer diese Lizenz gehört, bitte gib die auch ab. Vor allem, was Fantastic Four angeht. Hast du die mal durchgelesen, wie das Reboot ausschaut?
Nee, habe ich nicht.
Okay, sei froh drum. Lest es euch durch, wenn es euch interessiert. Aber macht euch darauf gefasst, dass das so absolut null mit Fantastic Four zu tun hat. Es ist im Endeffekt Teenie-Drama im Twilight-Look. Fantastic Four. Ja. Punkt. Mehr muss darüber nicht gesagt werden. Dann haben wir damit auch gut die Stunde gefüllt nochmal mit ein bisschen off-topic. Aber
genau.
Das gehört halt dazu.
Das gehört dazu. Und wo wir noch ein letzter Einwurf in Richtung Kino. Wir dürfen uns ja auch freuen auf die ganzen DC-Filme. Batman vs. Superman.
Dawn of Justice.
Genau.
Ach Gott. Ja, genau wie Marvel ihre kommenden Filme angekündigt hat, hat das auch DC gemacht. Dann müssen wir da doch nochmal zurückkommen. Während Marvel Begeisterung pur ausgelöst hat. Oh geil, Ant-Man kommt jetzt wirklich, wie heißt der Typ, den alle so doll fanden, Doctor Strange?
Doctor Strange, ja.
Der kommt, dann hier der Film noch und alle so, boah, geil, was, Avengers Double Feature, heilige Scheiße, Iron Man 4 wurde angekündigt und dann kommt DC, ja, wir können das auch. Und alle, und der Raum ist plötzlich still und man hört so die Grillen im Hintergrund.
Ja, das Einzige, was ich noch so halbwegs interessant finde, ist, dass das Suicide Squad einen Film bekommen soll, aber im Moment, was DC angeht, bin ich so der Meinung, so von wegen, konzentriert euch lieber auf die Serien, denn die Arrow-Serie funktioniert gut, daran habe ich eine Menge Spaß. Gotham hat einen saugeilen Start hingelegt. Gut, die Flash-Serie habe ich noch nicht geguckt, aber ich glaube, die ist auch brauchbar, aber ich mag Flash halt einfach nicht so. Also ich weiß nicht, also im Moment würde ich lieber sagen, konzentriert euch lieber auf die Serien als auf die Filme.
Ja, ja. Kann ich ja halt auch nicht mitsprechen. Ich habe Gotham hier liegen, aber ich habe bis heute nicht reingeguckt. Was sind die Folgen auf 45 Minuten lang? Kann mir das mal einer erklären? Wer hat denn so viel Zeit am Tag?
Oh ja, okay, das ist ja
okay,
auch bei...
Das sagen wir als welche, die einen stundenlangen Podcast gerade aufnehmen. Aber wer hat denn so lange Zeit am Tag?
Ja, aber das ist ja die Sache bei Arrow, ne? Dann, okay, so, ich guck mal jetzt eben mal die Staffel durch. 40 Minuten pro Folge, 23 Folgen. Oh mein Gott.
Eben, ja. Guck mal eben. Es ist auch schon wieder einen halben Tag dran. Oh Mann. Wer hat denn die Zeit heutzutage, Leute? Und damit wir eure nicht weiter fressen. Ich denke, eine Stunde ist wirklich eine gute Zeit für so einen Podcast. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einen lieben Kommentar da lasst. Gerne auch mit konstruktiver Kritik. A zum Spiel selbst, Legend of Korra. Oder vielleicht auch zu den Off-Topic-Themen, die wir am Ende nochmal gebracht haben.
Genau, die
vielleicht
jetzt total veraltet sind, weil der Podcast so spät rauskommen
ja,
wird.
Ja, Star Wars 7 ist wahrscheinlich schon auf Blu-ray erhältlich zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast erscheint.
Genau.
Was eure Meinungen zu den Themen sind. Und ihr könnt ja mal euch darüber auslassen, wie inaktuell wir so sind. Das
genau.
Wird sich aber ab nächster Folge ändern. Denn der Legend of Korra Podcast ist der letzte, den wir vorgeplant hatten. Denn wir haben den Januar und Februar halt schon so viel vorgeplant, schlicht und ergreifend, dass wir halt vorproduzieren können. Und dann haben wir im Januar und Februar weniger Stress. Ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst auf gamerwg.org. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu einem Thema, was wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht voraussagen können, ausnahmsweise mal. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.
Macht es gut, euer Andreas.